Yadi Duram Gata Krishna
Yadi Duram Gata Krishna
Vana Shobekshan Nayatam
Vana Shobekshan Nayatam
Aham Puvam Aham Puvam
Aham Puvam Aham Puvam
Iti Sangspeshya Remire
Iti Sangspeshya Remire.
Wir haben eine Übersetzung, die könnte hier drin sein oder draußen, wie es dir lieber ist. In Englisch.
Besser draußen. Da ist auch eine Übersetzer.
Ja, die gehört.
Übersetzung. Manchmal ging Krishna an einen weiter entfernt gelegenen Ort, um die Schönheit des Waldes zu betrachten. Dann liefen ihm alle anderen Jungen nach, um ihn einzuholen. Dabei rief jeder: Ich werde als Erster bei Krishna sein und ihn berühren. Ich werde Krishna als Erster berühren. Auf diese Weise genossen sie das Leben, indem sie Krishna wiederholt berührten. Da ist keine Erläuterung da, und deswegen lesen wir noch die darauffolgenden Verse. Kichit venum vadayanto dumanta shringani kechana kichit bringha pragayanta kujanta kukilai pare vichaya dir pradavanto gochanta sadhuhansaka pakar upavishantascha Nrityantascha kalapi bi Vikarshanta kisha balan Arohantascha thaya druman Vikurvantascha thaya sakam Plavantascha palashitshu Sakam vikair vilanganta Sarita sarva sampluta Vihasanta pratichaya Shapantascha pratisvanam Itam satam brahma sukhanubhutya Dasyam gathanam paradaivatena Mayashritanam naradarakena Sakam vijarukrita punja punja. Sehr bekannt, dieser letzte Vers. Das ist eine schöne Sprache im Grunde, nicht? Also, selbst wenn man sie nicht richtig ausspricht, einen richtigen Vers macht, trotzdem hat sie so einen großen Reiz eigentlich. Übersetzung. Jeder Junge tat etwas anderes. Einige spielten auf ihrer Flöte und andere bliesen ihr Horn. Einige ahmten das Summen der Hummeln nach und andere den Ruf des Kuckucks. Einige Jungen imitierten vorbeifliegende Vögel, indem sie dem Schatten nachliefen, den die Vögel auf den Boden warfen. Einige machten die schönen Bewegungen und die graziösen Stellungen der Schwäne nach. Einige kauerten sich neben den Enten nieder und saßen schweigend da. Und einige imitierten den Tanz der Pfauen. Einige Jungen lockten junge Affen von den Bäumen herab. Einige turnten wie die Affen in den Bäumen umher. Einige schnitten Grimassen, wie es gewöhnlich die Affen tun. Und manche sprangen von einem Ast zum nächsten. Manche Jungen gingen zu den Wasserfällen und überquerten hüpfend wie die Frösche den Bach. Und wenn sie ihr eigenes Spiegelbild im Wasser sahen, lachten sie. Manchmal beschimpften sie auch den Klang ihres eigenen Echos. Auf diese Weise spielten alle Kuhhirtenjungen mit Krishna, der die Quelle der Brahman-Ausstrahlung ist, in die die Gyanis eingehen wollen, der für die Gottgeweihten, die sich als seine ewigen Diener betrachten, die höchste Persönlichkeit Gottes ist, und in dem gewöhnliche Menschen nichts weiter als ein gewöhnliches Kind sehen. Da die Kuhhirtenjungen viele Leben lang fromme Handlungen angehäuft hatten, war es ihnen vergönnt, auf diese Weise mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zusammen zu sein. Wie kann man ihr großes Glück in Worte fassen? Srila Rupa Goswami empfiehlt: Tasmat kenapyupayena munakrishne niveshayet. Brahma Sanghita 1, 2, 4. Man sollte seine ganze Aufmerksamkeit auf irgendeine Weise auf die Lotusfüße Krishnas konzentrieren. Gleichgültig, ob man Krishna als ein gewöhnliches, menschliches Kind, als den Ursprung der Brahman-Ausstrahlung, als den Ursprung des Paramatma oder als die höchste Persönlichkeit Gottes betrachtet. Den gleichen Rat finden wir in der Bhagavad Gita 1866. Das Srimad Bhagavatam ist die einfachste Art und Weise, direkt zu Krishna zu kommen. Ishvara sadyo hridyavarudyate trakritibhi shushushubhis takshanat. Wenn jemand auch nur ein Bruchteil seiner Aufmerksamkeit auf Krishna und auf Tätigkeiten im Krishna-Bewusstsein lenkt, wird es ihm sofort möglich sein, die höchste Vollkommenheit des Lebens zu erreichen. Das ist der Zweck der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Lokas ya janato vidvangs chakrisat vata sanghitam. Die Masse der Menschen kennt das Geheimnis des Erfolges nicht. Und deshalb hat uns Srila Vyasadev, der mit den armen Seelen in der materiellen Welt, vor allem mit den Seelen, die im Zeitalter des Kali leben, Mitleid hatte, das Srimad Bhagavatam gegeben. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yat Vaishnavanam Priyam. Für Vaishnavas, die nur ein wenig fortgeschritten sind, wie auch für solche, die sich völlig über die glorreichen Eigenschaften und Kräfte des Herrn bewusst sind, ist das Srimad Bhagavatam eine geliebte vedische Schrift. Letzten Endes müssen wir unseren jetzigen Körper verlassen und in einen neuen eingehen. Tathādehāntara prāptir. Wenn wir der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam keine Beachtung schenken, wissen wir nicht, wie der nächste Körper aussehen wird. Wenn man jedoch nach diesen zwei Büchern, Bhagavad Gita und Srimad Bhagavatam, lebt, wird man mit Sicherheit im nächsten Leben mit Krishna zusammen sein können. Tyaktva deham punajanma naiti mam episarjuna. Deshalb erweist jeder, der das Srimad Bhagavatam auf der ganzen Welt verteilt, den Theologen, den Philosophen, den Transzendentalisten, den Yogis, Yoginam api sarvesham, und auch der Allgemeinheit einen großen Dienst. Janma labda parapungsam ante narayana smriti. Wenn es uns irgendwie gelingt, uns am Ende des Lebens an Krishna Narayan zu erinnern, wird unser Leben erfolgreich sein. Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Simade Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nivashesha Shunyavadi Paskatyade Satadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasudeva Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Yadi duram gata Krishna vanasu vekshanayatam aham purvam aham purvam iti sanspriśya remine itang satang brahmasu kanubhudya dasyam gatanam paradoi vatena maya shritanam naradarakena sakam vijaru krita punya punja.
Manchmal ging Krishna an einen weiter entfernt gelegenen Ort, um die Schönheit des Waldes zu betrachten. Dann liefen ihm alle anderen Jungen nach, um ihn einzuholen. Dabei rief jeder, ich werde als Erster bei Krishna sein und ihn berühren. Ich werde Krishna als Erster berühren. Auf diese Weise genossen sie das Leben, Remire, als genossen das Leben, indem sie Krishna wiederholt berührten. Und Itang Satang Brahmasukana Bhut Sukanu Bhutya. Yes. Auf diese Weise spielten alle Kuhhirtenjungen mit Krishna, der die Quelle der Brahman-Ausstrahlung ist, in die die Gyanis eingehen wollen, der für Gott geweihte
die sich als seine ewigen Diener betrachteten, die höchste Persönlichkeit Gottes ist und in dem gewöhnliche Menschen nichts weiter als ein gewöhnliches Kind sehen. Da die Kuhhirtenjungen viele Leben lang fromme Handlungen angehäuft hatten, war es ihnen vergönnt, auf diese Weise mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zusammen zu sein. Wie kann man ihr großes Glück in Worte ausfassen, also einkleiden? Srila Prabhupada sagt, dass unser Erfolg im Leben daran zu messen ist, inwieweit es uns möglich ist, uns an Krishna zu erinnern. Ein bengalisches Sprichwort erklärt das Gleiche. All der Sadhana, den man ausführt, all der Dienst, den man ausführt, ja alles, was man im spirituellen Leben getan hat, wird zur Zeit des Todes auf eine Waagschale gelegt. Kann man dann sich an Krishna erinnern? Das ist die Frage und der Test für den Erfolg im spirituellen Leben. Nun, sich an Krishna zu erinnern, ist etwas, was eine Vorbereitung bedarf. Es ist nicht möglich, sich sofort an Krishna zu erinnern, wenn der Geist noch voll mit materiellen Wünschen und materiellen Unreinheiten ist. Deswegen ist das wichtigste Prinzip in jedem Yoga-System und auch im Krishna-Bewusstsein, sagen wir mal, das wichtigste mechanische Prinzip, wo man also etwas mechanisch löst, den Geist zu kontrollieren und den Geist zum Freund zu machen. Ohne dass man den Geist kontrolliert hat, ist Yoga nur eine Farce. Etwas, was einer Äußerlichkeit entspricht, was aber nicht, sagen wir einmal, bestehen kann auf dem praktischen Pfad des spirituellen Lebens. Praktisches spirituelles Leben bedeutet immer wieder mit seinen Gedanken und seinem Geist konfrontiert zu werden, der in Maya ist. Der materielle Geist, so erklärt Srila Prabhupada im 5. Kanto, hat die Aufgabe, Pläne zu schmieden fürs materielle Leben. Dieser materielle Geist ist sozusagen dafür verantwortlich, immer wieder uns in die materielle Welt zu verstricken. Ob in grober Weise oder in feiner Weise. Dem Geist kann der Transzendentalist nicht trauen. Deswegen erklärt Maharaj Rishabdev seinen Söhnen, ein Jäger, der Vögel gefangen hat, lässt den Vogelkäfig nicht offen, weil er den Vögeln nicht traut. Er traut ihnen nicht, dass sie im Käfig drin bleiben. Er tut deswegen den Käfig zuschließen. So tut auch ein Transzendentalist, selbst wenn er einmal in die Gemeinschaft von oder in einen Ashram gezogen ist oder sagen wir einmal sich dem Yoga-Pfad zugewandt hat, niemals den Geist trauen. Er lässt die Käfigtür nicht offen, sondern versperrt sie sorgsam. Den Geist zu versperren für die Gottgeweihten oder die Tür des Geistes zu versperren für Gottgeweihten im Bhakti-Yoga bedeutet sich nach den Regeln und Regulierungen des hingebungsvollen Dienstes zu verhalten. Vaishnava Eigenschaften zu entwickeln, die er zunächst einmal auf rein mechanische Art und Weise ausführt. Ich möchte für den Rest der Zeit, den ich noch in Berlin bleibe, also für die Zeit, wo ich hier bin, abends gerne eine Vorlesungsreihe starten. Eine Vorlesungsreihe, die sehr interessant ist und von der ich glaube, dass sie für die Votis wichtig ist, nämlich Vaishnava-Etikette. Das heißt, wie verhalten sich die Votis, um ihr Leben zu regulieren und zu reglementieren, auf dass der Geist nicht ihnen Schwierigkeiten macht und sie zum Beispiel von anderen Gottgeweihten entfernt oder dazu bringt, dass sie sich die Votis nicht richtig gegenüber verhalten. Sedi, ich möchte dich bitten, diesen großen Pappumschlag, der von Heidelberg gekommen ist, zu holen. wie wichtig es ist, auf den Geist zu achten, erklärt uns Chaitanya Mahaprabhu im Madhya Lila des Chaitanya Charitamritas. Und zwar spricht er dort von einer Anziehung, die der Geist immer wieder entwickelt, nämlich die Anziehung zum anderen Geschlecht. Chaitanya Mahaprabhu sagt, obwohl er nun wirklich auf der allerhöchsten Stufe des spirituellen Lebens ist, dass es nicht einmal empfohlen ist, eine nackte Holzpuppe vom anderen Geschlecht zu sehen. Warum nicht? Das ist doch Kunst, eine nackte Holzpuppe. Kann man nicht mal Kunst betrachten? Mag man sich jetzt enttäuscht fragen. Nein, Chaitanya Mahaprabhu sagt, der Geist wird ständig umlagert von sechs, nein, ich sehe die, der andere. Der Geist wird ständig umlagert von sechs machtvollen Feinden, nämlich Lust, Gier, Zorn, Neid. Ich nenne sie immer in meinem Vokabular die Dalton-Brüder. Das waren sehr hässliche Gangster. Also es gibt da sechs von diesen sehr hässlichen Eigenschaften. Lust, Gier, Neid, Zorn, Verrücktheit und Illusion. Wenn der Geist mit anderen Worten nicht sorgsam kontrolliert wird, wird er Dinge in dieser materiellen Welt sehen, die ihn aufrühren oder agitieren. Und wenn der Geist agitiert ist, wird er sehr leicht ein Opfer für diese sechs Feinde. Deswegen tut der Devoti ein reglementiertes Leben führen, innerhalb dessen er sehr sorgsam beachtet ist, sorgsam darauf achtet, dass er nicht agitiert werden kann. Nun, Krishna, besonders in einer Stadt wie Berlin gibt es viele, viele Ursachen dafür, dass der Geist agitiert wird. Nicht? Zum Beispiel, dass draußen denkt, man muss das denn jetzt sein, ist das wichtig, jetzt so zu gucken. Nun, um den Vorgang des Krishna-Bewusstseins auszuführen, muss man natürlich als ein Geweihter Krishnas qualifiziert werden. Den Geist so einfach zu kontrollieren ist nicht schwierig, aber wenn man nicht qualifiziert dazu ist, ist es schwieriger als den stürmenden Wind zu beherrschen. Stellt euch das mal vor, der Wind stürmt und rauscht und wir wollen ihn aufhalten. Es ist von vornherein ein eitles Unterfangen. Für einen Menschen, der nicht qualifiziert ist, den Geist zu kontrollieren, ist es schlimmer als die Kastration. Wirklich wahr. In unserer modernen Zivilisation wird die Kontrolle des Geistes als ein absolutes Selbsttortur angesehen. Nicht? Wenn man auf Sankirtan manchmal sagt, wenn einer sich aufregt, wenn man ihm sagt, kontrolliere doch den Geist. Nicht? Das ist also schlimm. Das ist das Schlimmste. Da kommt man in größere Schwierigkeiten. Kann man kommen. Nicht? Das liegt daran, dass die meisten Menschen nicht verstanden haben, dass der Geist ein Verstrickungskünstler ist und nicht ihr wirklicher Freund. Sie denken, was immer der Geist will, muss auf alle Fälle, koste es, was es wolle, herbeigeschafft werden. Auch wenn man dafür schwer arbeitet, Überstunden macht und so weiter. So, wir müssen erst einmal qualifiziert werden, ein Devoti zu werden, bevor wir überhaupt uns an diese Aufgabe heranwagen können. Und hierüber möchte ich heute Morgen sprechen. Zunächst einmal, wie gesagt, ich möchte heute einen Kursus einleiten, den Vaishnava-Kursus, und möchte heute darüber sprechen, wie man qualifiziert wird, ein Devotee zu werden. Es ist nämlich nicht damit getan, einfach nur in eine Gemeinschaft, nämlich den Tempel oder einen Ashram einzuziehen. Es ist auch nicht damit getan, sich den Äußerlichkeiten zuzuwenden. Bhaktivinoda Thakur diskutiert diesen Punkt in Verbindung mit dem sechsten Kanto, wo die Vishnu-Dutas, die Yama-Dutas fragen, was denn eigentlich religiöse Prinzipien seien. Die Yama-Dutas richten sich nach den religiösen Prinzipien, indem sie einen Menschen, der irreligiös gehandelt haben, in die niederen Planeten hineinbringen. So, was sind eigentlich religiöse Prinzipien, fragen die Yama-Dutas, die Vishnu-Dutas, die Yama-Dutas, und wie sich herausstellt, wissen sie es nicht. Und Srila Prabhupada erklärt in einem dieser Texte, macht er den Punkt, den Bhaktivinoda Thakur auch macht, dass ein Meister im Grunde genommen in Verruf gebracht wird durch unwissende Diener. Wenn die Diener nicht Bescheid wissen, dann färbt das ab auf den, oder geht das zurück auf den Meister. So sollte ein Devotee nicht einfach nur Kunti Mala tragen und den Shikha, sondern sich auskennen in den Regeln und Regulierungen, die ihm verhelfen sollen zu einem erfolgreichen Leben in seinem Vaishnava-Dasein. So, zunächst einmal müssen wir als allererste verstehen, unsere eigentliche Identität ist nicht dieser Körper und nicht der Geist, der Schläfrige. Wir sind winzig kleine Teile und Teilchen von Sri Krishna. In dem Maße, wie sich unser Krishna-Bewusstsein nach und nach entwickelt, werden sich nacheinander alle Vaishnava-Eigenschaften in uns zeigen. Wenn wir also einen Kurs geben über Vaishnava-Eigenschaften, meinen wir doch als allerwichtigsten Punkt, dass wir alle Vaishnavas sind und diese Eigenschaften sich ganz von alleine zeigen werden, wenn wir Fortschritte machen im Krishna-Bewusstsein. In anderen Worten, ich möchte diese und die folgenden Vorlesungen in ein richtiges Licht rücken. Es ist nicht ein Vaishnava-Knicke, der hier gebracht wird. Knicke ist etwas, was die Söhne aus der Mittelklasse in Deutschland in der Tanzstunde gelernt haben. Ein Verhaltensatlas mit wichtigen Anweisungen, was man zu tun hat bei Tisch und was man zu lassen hat zum Beispiel. So, um jetzt unsere ursprünglichen Vaishnava-Eigenschaften und damit unsere eigentliche spirituelle Identität zu entwickeln, brauchen wir eigentlich nur die Nicht-Vaishnava-Eigenschaften, die uns im Augenblick bedecken und sozusagen unseren künstlich aufgebauten Charakter, der ist nur künstlich, ausmachen. Wir brauchen das eigentlich nur zu läutern und zu reinigen. Dann kommt das zum Vorschein. Das folgt aus der ersten Voraussetzung, dass wir Teile Krishnas sind. Wir müssen nur diese Nicht-Vaishnava-Eigenschaften, die uns bedecken, aufgrund Karmas, aufgrund unserer eigenen Wünsche, die Welt zu genießen, die müssen geläutert werden. Und der vornehmliche Läuterungsvorgang dazu ist das Chanten. Ulf hat uns gerettet. Das Chanten der heiligen Namen Krishnas. Deswegen ein Vaishnava erkennt man in erster Linie daran, dass er ständig den heiligen Namen chantet. Versteht ihr? Der Vaishnava ist sich sehr bewusst darüber, dass er in einer artfremden Umgebung ist, wo er ständig konfrontiert wird mit unerwünschten Angewohnheiten. Deswegen chantet er ständig die heiligen Namen. Ihn verlässt der heilige Name so wenig, wie das Atmen die Lungen verlässt. So wird es erklärt. Selbst wenn er nicht im laut chantet, dann chantet er im Geiste. Prabhus, an dieser Stelle möchte ich das offizielle Format der Vorlesung verlassen und euch ins Gemüt springen. Wenn ihr einfach nur diese eine Sache aus der Vorlesung mitnimmt. Ihr habt sie schon gehört, nehme ich mir, vermute ich, aber es ist natürlich schwierig, sie auszuführen. Ständig den heiligen Namen des Herrn zu chanten, ständig verbunden zu sein, niemals die Verbindung abzureißen zu lassen. Ob ihr neue Bagdas seid, alte Prabhupada-Schüler, ob ihr voll seid mit materiellen Wünschen, schlechten Charaktereigenschaften und so weiter und so fort. Einfach nur ständig zu chanten, wird von ganz alleine die Eigenschaften der spirituellen Seele hervorkommen. Ich kehre zurück zum offiziellen Format. Nun, ein Gottgeweihter zu werden, bedeutet, dass wir, also wenn wir unsere Vaishnava-Eigenschaften aufbringen sollen, bedeutet das, dass wir ehrlich sein müssen. Imitation auf dem Pfade des hingebungsvollen Dienst führt zu schwerwiegenden Bruchlandungen. Deswegen wird uns geraten in den Vaishnava-Schriften, dass wir den Fußspuren vorangegangener Acharyas folgen sollen. Allerdings wird abgeraten davon zu imitieren. In den sechs Prinzipien, die im Nektar der Unterweisung als richtungsweisende Schilder den spirituellen Weg aufzeichnen, ist eines davon, dass man den Fußspuren vorangegangener Acharyas folgt. Aus diesem Grunde ist der Devotee im Krishna-Bewusstsein sehr daran interessiert, es zu machen, wie es die großen Seelen machen würden. Nun, um Vaishnava-Eigenschaften zu entwickeln, die Gita, danke Gauravani, das ist sehr, sagt uns Krishna, was wir eigentlich, worauf wir eigentlich zusteuern. Im 12. Kapitel erklärt er dies von Vers 13 abwärts, also aufwärts, actually. Entschuldigt bitte diese missglückte Formulierung. Ab Vers 13 sagt er, wer nicht neidisch ist, sondern allen Lebewesen ein gütiger Freund, wer keinen Besitzanspruch erhebt und von falschem Ego frei ist, wer in Glück und Leid gleichmütig bleibt, wer duldsam, immer zufrieden und selbstbeherrscht ist und sich mit Entschlossenheit im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, indem er Geist und Intelligenz auf mich richtet, ein solcher Geweihter ist mir sehr lieb. Derjenige, der niemanden in Schwierigkeiten bringt und der sich von niemanden verwirren lässt, der in Glück und Leid, Furcht und Sorge ausgeglichen bleibt, ist mir sehr lieb. Wer weder frohlockt noch bekümmert ist, weder klagt noch etwas begehrt und sowohl glückverheißenden wie auch unglückverheißenden Dingen entsagt, ein solcher Gottgeweihter ist mir sehr lieb. Wer Freunden und Feinden gleichgesinnt ist, wer bei Ehre und Schmach, Hitze und Kälte, Glück und Leid, neun Tempel oder noch keinen neuen Tempel in Sicht, sowie Ruhm und Schande Gleichmut bewahrt, hier war eine Interpolation, wer stets frei ist von verunreinigender Gemeinschaft, wer immer schweigsam und mit allem zufrieden ist, wer sich nicht um seine Unterkunft besorgt, wer im Wissen gefestigt ist. Oh, seht ihr das hier? Hier steht es actually. Ich habe eben die Übertreibung gemacht. Aber hier steht, wer sich nicht um eine Unterkunft sorgt, wer im Wissen gefestigt ist und sich in meinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt, ein solcher Mensch ist mir sehr lieb. Diejenigen, die diesem unvergänglichen Pfad des hingebungsvollen Dienstes folgen und die mit Glauben völlig darin aufgehen, indem sie mich zu ihrem höchsten Ziel machen, sind mir sehr, sehr lieb. Yes. So, hier sind hier ist wie ein Gottgeweihter diese, was ein Gottgeweihter als Ziel vor sich hat. Das wollte ich jetzt kurz etablieren. Nun, wenn ihr euch an diesen Eigenschaften misst, so werdet ihr sehen, dass ihr nicht ständig praktisch auf der Ebene seid. Es kommt vor, dass wir in lichten Momenten unseres Krishna-Bewusstseins tatsächlich verstehen, dass es eigentlich nur um Krishna geht und dass Krishna unser höchstes Ziel ist. Ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, dass alle Devotees, die sich versammeln im Tempel, actually diese Verwirklichung schon gemacht haben. Sie haben Krishna zu ihrem höchsten Ziel gemacht. Sonst wären sie nicht in den Tempel hineingezogen und hätten den regulierenden Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes gefolgt. Deswegen muss man davon ausgehen, dass alle Gottgeweihten Krishna sehr, sehr lieb sind. Das ist sehr wichtig. Wenn wir diesen Vaishnava-Kurs geben, diese Etikette, werden wir manchmal natürlich auf Dinge hingewiesen werden, wo wir noch Mängel haben in unserem hingebungsvollen Dienst. Doch durch das, und wir werden Ratschläge hören, wie diese Mängel zu beseitigen sind. Doch wir sollten davon ausgehen, dass alle Devotees, ganz gleich welcher Stufe sie angehören und welche oberflächlich betrachteten Mängel sie noch mit sich bringen, Krishna sehr, sehr lieb sind, weil sie Krishna zum höchsten Ziel gemacht haben. Nur, weswegen wir überhaupt noch sprechen über Vaishnava-Eigenschaften und nicht jetzt das Buch zu machen und sagen, okay, wir erzählen eine schöne Geschichte, ist, weil immer wieder in der materiellen Welt dieser Geist angezogen wird zu Maya und deswegen dieses Ziel, sagen wir einmal, nicht mehr so ganz klar vor Augen ist und andere kleine Nebenziele sich einstellen. Deswegen müssen wir darüber diskutieren. So, wie kann man jetzt diese Vaishnava-Eigenschaften entwickeln? Das ist natürlich die große Wie-können-wir-Frage, auf die wir zielstrebig zusteuern möchten. Wir haben anfangs das Grundrezept gegeben, nämlich, dass unser Bewusstsein geläutert werden muss. Das ist das Grund, die Grundformel sozusagen. Alles ist schon da, es ist nur bedeckt. Das Bhagavatam spricht vom Gold, welches unter der Erde ist, also Goldadern, welches aber durch einen bestimmten alchemischen Vorgang von einem erfahrener Goldsucher findet es anhand der natürlichen Gegebenheiten wie Baumbewuchs und auch die Art und Weise, wie die Erde beschaffen ist. Da kann er sehen, hier ist Gold. Und er weiß auch den Vorgang, wie es gewinnen kann. Nicht? Er gräbt dann und erhitzt dann das Gold, sodass es sich von den Eisenerzen trennt. Und dann hat er pures 24-karätiges Gold, was unalloyed ist, ungetrübt ist. So, der Gottgeweihte muss auch wissen, wie er die spirituellen Eigenschaften entwickelt wird. Das ist jetzt wichtig, Kameshwara. Es ist von Relevanz, da möchte ich dich bitten, aufmerksam zu sein. Jetzt kommen praktisch die Tipps, wie man das Gold suchen kann. Nicht? Etwas, weswegen wir eigentlich alle hier sind. So, zunächst einmal, sei enthusiastisch, Kameshwara. Und Kameshwara ist sicherlich, ich habe ihn nur versucht, ihm zu helfen, nicht einzuschlafen, indem ich seinen Namen so oft wie möglich nenne, dann kann man nicht einschlafen. Das ist eine psychologische Tatsache. Also das allererste Prinzip im hingebungsvollen Dienst ist es, enthusiastisch zu sein. Wir sollten nicht denken, das Ziel können wir nicht erreichen. Wir sollten uns nicht verzweifeln lassen. In Berlin besonders, also ich persönlich muss mir jeden Morgen das einreden, weil ich mit dieser Berlin-Müdigkeit, das ist für mich das so lästig wie nur irgendwas, kämpfe jeden Morgen.
Heute hat es mich nur eine halbe Stunde auf den Boden geworfen, also ich betrachte mein Leben. Ich habe Grund, enthusiastisch zu sein. So, enthusiastisch sein. Wie kann man das erlernen? Man muss mit enthusiastischen Vaishnavas Gemeinschaft haben. Man sollte nicht Angst haben, in den Tempel morgens zu kommen, zu dem Morgenprogramm, weil man Angst hat, oh, die sind zu enthusiastisch, die sind zu gut drauf. Wir sollten mit enthusiastischen Vaishnavas Gemeinschaft haben. Manchmal ist unser Herz so verunreinigt, dass wir nicht mit enthusiastischen Gottgeweihten Gemeinschaft haben. Die gehen uns auf den Nerv. Kennt ihr das? Das ist der Grund dafür, das liegt an Mathe und Verunreinigung. Dann soll man sich bemühen mit großer Zuversicht. Wir sollten niemals aufhören, uns zu bemühen. Maya wird uns immer dort ansetzen. Auch wenn du vom Sattel herunterfällst, in den du dich selber raufgesetzt hast, und mit Staub bedeckt wirst, klopf dich ab und steige aufs Neue und geh am besten zu Fuß weiter. So, Maya wird immer wieder versuchen, uns unsere Zuversicht zu nehmen. Ach, es geht nicht. Guck, so viele Leute haben es nicht geschafft. Beim letzten Sonntagsfest habe ich die Bodhis gesehen, die geblubt sind. Wird Maya immer versuchen. Dann müssen wir geduldig sein. Dann müssen wir gemäß der Regeln und Regulierungen handeln. Dann schließlich die Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten aufgeben. Manche Devotees oder neue Freunde Krishnas oder beginnende Gottgeweihten haben Angst vor diesem letztendlichen Schnitt. Doch der Schnitt, der uns von Nicht-Gottgeweihten trennt, wird im Laufe unseres Fortschritts im Krishna-Bewusstsein von ganz alleine kommen. Die würden uns nämlich nicht, die mögen uns nicht mehr. Krishna hat diesen Schnitt so institutionalisiert. Er sagt, wenn ich jemanden besonders günstig gesonnen bin, dann nehme ich alle Dinge von den Gottgeweihten weg, die den Gottgeweihten attraktiv machen für die materialistischen Freunde. Und dann trennen sich diese materialistischen Freunde von den Gottgeweihten. Ich glaube, jeder von euch kann das mit einem lachenden Auge und einem weinenden Auge bestätigen. Wenn man für Gott nicht Gottgeweihte anziehend sein will, muss man sich verstellen. Stimmt's, Randy? Da muss man die Prinzipien brechen, da muss man was noch, da muss man über Belanglosigkeiten sprechen, da muss man so tun, als wäre man am Maya interessiert. Zumindest im Gespräch. Nicht? Zumindest im Gespräch. Wenn der Gottgeweihte jedoch ehrlich ist, dann haben die Gottgeweihten, die nicht Gottgeweihten nicht. Dann sagt er nämlich immer, das ist doch Nonsens. Das gilt als sehr barsch, nicht? Wenn man über Mode zum Beispiel spricht oder über Frisuren oder Prajalpa macht mit anderen und man sagt dann plötzlich, das ist doch Nonsens. Das ist ein großes Vergehen in der Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten. So. Dann sollte man dem Beispiel der vorangegangenen Acharyas folgen. Wie würde Prabhupada in diesem Falle handeln? Natürlich, um Fortschritte zu machen im Krishna-Bewusstsein, muss man auch die Dinge vermeiden, die hinderlich sind. Essen, zum Beispiel mehr essen als nötig oder mehr Geldmittel ansammeln als nötig. In diesem Zusammenhang haben wir eine gute Lösung. Was die Geldmittel betrifft, gebt sie einfach zu uns. Wir wollen einen Tempel haben. Dann, sich zu stark bemühen um weltliche Dinge, die sehr schwierig zu erreichen sind. Darin an diesem einen Punkt entscheidet sich eigentlich die Loslösung und die Charaktereigenschaft eines Devotees. Ein Nicht-Gottgeweihter ist ständig bemüht, weltliche Dinge zu erlangen, die sehr schwierig zu erreichen sind. Er geht eine Karriere ein und folgt mit großer Entschlossenheit den Notwendigkeiten und Voraussetzungen, die nötig sind,
erstmal muss er zur Schule gehen, dann zur Gewerkschaftsschule oder Fachoberschule, dann studiert er vielleicht noch und sammelt sich einen Doktortitel an und dann schreibt er schließlich ein Buch über irgendein Thema, was auch nochmal große Recherchen erfordert, viel Geldmittel, die man rein investiert und so weiter und so fort. Materielles Leben bedeutet, sich sehr stark zu bemühen um Dinge, die sehr schwierig zu erreichen sind. Nämlich, dass man die materielle Natur kontrollieren möchte, um glücklich zu werden. Prabhupada hat einmal gefragt, so haben die Materialisten die materielle Welt kontrolliert? Und ein Gottgeweihter antwortete, teilweise, Prabhupada, teilweise haben wir eine Kontrolle erreicht. Die Krankheit zum Beispiel haben wir teilweise gebannt in unseren Krankenhäusern. Es gibt jetzt keine Pestepidemien mehr in Mitteleuropa. Nicht? Wir haben da Hospitäler da und Impfmaterial erfunden. Doch Prabhupada sagte sofort, teilweise bedeutet überhaupt nicht. Schön gesagt, nicht? Denn die materielle Natur kann jederzeit wieder einbrechen in unser Leben. Krankheiten wie, entweder gibt es so scheußliche Geißeln wie AIDS zum Beispiel, oder Wolf, oder und so weiter und so fort, können jederzeit kommen. Nicht? Teilweise heißt überhaupt nicht. Die materielle Natur schlägt ständig in irgendeiner Weise zu. Entweder ganz oder gar nicht. Und ganz kann nur Krishna diese materielle Natur kontrollieren. Ihr werdet es merken, wenn ihr so die 35er-Grenze überschreitet, dann fängt dieses Teil im Körper an zu wackeln und zu stören. Es gibt nie einen Zeitpunkt, zumindest nicht in meinem Körper, wo nicht gerade ein Schräubchen wieder locker ist, nicht? Und wieder ein Problemchen auftaucht, ein physisches. So, der Gottgeweihte werft deswegen die Hand in die Luft und sagt, mein lieber Herr, mein lieber Krishna, ich bin deiner, von dir abhängig. Dann, C, er spricht nicht unnötig über weltliche Themen. Das hindert einen. Prajalpa ist wie eine Hure, eine Kurtisane, eine Hetäre, die einem das wertvolle Juwel der Liebe zu Krishna wegstiehlt. Nicht? Wenn man mit diesen Frauen Gemeinschaft hat, da ist keine Zeit zu Liebe. Das geht nur um, mach schnell, Kleiner. Nicht? Und bezahl die 100 Mark, dann ist es fertig. So ist auch Gespräche, die wir, ich sage es bewusst jetzt mal so ein bisschen schockierend für ein Publikum, was ja sich nach Prinzipien in dieser Beziehung richtet. In weltlichen Gesprächen kommt es niemals zum eigentlichen Thema des Lebens, nämlich zur Läuterung, zur Selbstverwirklichung und letztendlich natürlich zur Liebe zu Krishna. Deswegen sind die wie diese, Raghunath Goswami sagt in seinem Mono Shiksha, sind wie Huren, die diese Liebe einfach wegstehlen. Das muss man also auch vermeiden. D. Schriftliche Regeln und Regulationen nur zu befolgen, um ihn zu befolgen und nicht um Fortschritt im spirituellen Leben zu machen oder die Regeln und Regulierungen der Schriften abzulehnen und unabhängig oder sogar launenhaft zu handeln. Das ist auch ein Hindernis. Dann Gemeinschaft zu pflegen mit weltlich gesonnenen Menschen, die nicht interessiert sind am Krishna-Bewusstsein, ist auch ein Hindernis. Und letztendlich gierig zu sein, für weltliche Errungenschaften. So, Prabhupada hat uns also in der Bhagavad Gita hat uns in unserem spirituellen Leben eine Checkliste gegeben mit in Form dieser Literatur, an denen wir sehen können, ob wir richtig sind in unserem spirituellen Leben. Es gibt diese positiven Eigenschaften, die uns helfen können, geläutert zu werden, nämlich enthusiastisch zu sein, uns zu bemühen, mit Zuversicht und so weiter und so fort. Komm. Den regulierenden Prinzipien des spirituellen Lebens zu folgen, den Buchstaben der Acharyas zu folgen. Und es gibt auch negative Dinge, die wir vermeiden sollen. So, der Gottgeweihte sollte deswegen ständig bemüht sein, diese Checkliste im Nektar der Unterweisung durchzulesen. Das sind diese beiden Schlokas. Wenn der Gottgeweihte dies tut, so wird er in der Lage sein, eine Feineinstellung in seinem hingebungsvollen Dienst vorzunehmen. Seht einmal, Krishna-Bewusstsein heißt, sich über Krishna bewusst zu werden. Derjenige, der sich über Krishna bewusst ist, ist ständig inspiriert in seinem Krishna-Bewusstsein. Es ist ungefähr so, wie wenn man auf einen Radiosender einschaltet. Wenn man genau die Frequenz erreicht, ist der Radiosender sehr, sehr, sehr klar. Wenn man aber ein wenig abweicht von der Frequenz oder sogar stark abweicht, so ist man nicht mehr richtig eingestellt oder eingestimmt und hört nur noch immer weniger von dieser Sendung. Nicht? Zum Schluss ist es richtig laut und störend und so. Der Gottgeweihte, der es vermeidet, die Feineinstellung in seinem hingebungsvollen Dienst zu leisten, wird nach und nach immer weniger vom Krishna-Bewusstsein mitbekommen, weil er einfach nicht richtig ein Wissen ist. Demut, Freisein von Stolz, Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit, Einfachheit, Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters, Sauberkeit, Unerschütterlichkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung der Objekte der Sinnenbefriedigung, Freisein vom falschen Ego, das Erkennen des Übels von Geburt, Tod, Alter und Krankheit, Loslösung, Freiheit von der Verstrickung mit Kindern, Frau, Heim und so weiter, Gleichmut inmitten erfreulicher und unerfreulicher Ereignisse, beständige und unverfälschte Hingabe zu mir, das Streben, sich an einen einsamen Ort zurückzuziehen, Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen, Erkenntnis der Wichtigkeit der Selbstverwirklichung und die philosophische Suche nach der absoluten Wahrheit. All dies erkläre ich hiermit für Wissen und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissenheit. Yes. So. Wissensentwicklung sollte uns von großer Wichtigkeit sein, wenn wir verstehen, dass die Seele gefangen ist in Unwissenheit. So, es gibt noch ein paar andere Punkte. Wenn man Krishna-Bewusstsein entwickelt, sollte man sehr einfach werden. Man sollte immer zur Essenz gehen, sich immer fragen, ist das jetzt förderlich für mein Krishna-Bewusstsein beziehungsweise hinderlich? Und mit dieser einfachen Meta, könnte man sagen, Maßstab ist das deutsche Wort, kann man sehr leicht immer auf dem spirituellen Pfad bleiben. Dazu ist es natürlich gut, wenn wir Zuflucht finden bei den Vaishnavas und uns intensiv wünschen, dieses Ziel zu erreichen. Fortschritt im Krishna-Bewusstsein ist einfach, wenn der intensive Wunsch dazu da ist. Ihr merkt vielleicht auch beim Chanten, wenn man den intensiven Wunsch verfolgt, sich zu fixieren auf das Chanten, wird das Chanten wie Nektar. Aber wenn man keinen intensiven Wunsch hat, ist eine Runde schon fast zu viel. Nicht? So diesen intensiven Wunsch, der wird uns mit Sicherheit die Barmherzigkeit Chaitanya Mahaprabhus geben, sodass wir sehr leicht Fortschritte machen können. Ja, all diese göttlichen Eigenschaften sind bereits in der spirituellen Seele. Je näher wir unserer spirituellen Identität kommen, desto natürlicher werden sich diese Eigenschaften manifestieren. So, ich bin jetzt fast ans Ende gekommen. Ich möchte jetzt noch ein paar Vorlesungen. Wie gesagt, das ist die erste Vorlesung von einer Serie von Vorlesungen, die ich geben möchte. Ich möchte hier das erste, das abschließen. Prabhupada hat geschrieben, diese Bewegung für Krishna-Bewusstsein, die durch Musik, Philosophie und spirituelle Kultur präsentiert wird, gipfelt schließlich in dem persönlichen Verhalten und dem idealen Charakter der Gottgeweihten. Hieran actually werden wir die Bewegung für Krishna-Bewusstsein messen können. Sind an den beispielhaften Gottgeweihten. Zum Beispiel, ich glaube, jedem von euch ist es so gegangen, ihr seid irgendwann mal dazu gekommen, die Gemeinschaft mit Devotees aufzusuchen, weil ihr gemerkt habt, das sind ideale Menschen, die gibt es einfach nirgendwo sonst. Die kann ich nur in der ISKCON-Bewegung finden. Nicht das? Also ich weiß, dass Mahadev das so gegangen ist. Nicht? Ich glaube, das war einfach für dich. Du hast Vertrauen in die Devotees, das hast du mal gesagt. Nicht? Weil da, ja, dieses ist das Allerwichtigste, um auch Devotees anzuziehen und auch in unserem eigenen Versuch hier einen Tempel zu bekommen in Berlin, den wir ja eigentlich nur haben, nicht als Platz zum Wohnen. Nicht? Man soll frei werden von der Sorge nach der eigenen Unterkunft. Heißt es in diesen Eigenschaften, die Krishna aufzählt. Wir wollen einen Tempel haben, damit wir Menschen, die aufgrund der finsteren Dunkelheit des Kali-Yugas ihre Sicht verloren haben, das Bhagavatam präsentieren können oder die vedische Philosophie präsentieren können. So, wir werden das jedoch nur tun können, wenn wir Vaishnava-Eigenschaften haben und die Leute uns überhaupt gerne zuhören. Vaishnava-Eigenschaften, das ist nämlich das Interessante, wirkt auf jeden anziehen. Es ist hier, Prabhupada schrieb einmal im Jahre 1970 Sridham dazu. Es ist sehr gut, dass ihr jetzt endlich die Erlaubnis bekommen habt, auf den Straßen zu chanten und Literatur zu verteilen und auch dafür Spenden zu sammeln. Nun solltet ihr euch darauf konzentrieren, eure spirituelle Kraft zu entwickeln, sodass ihr die gefallenen Seelen zum Krishna-Bewusstsein anziehen könnt. Die täglichen regulierenden Pflichten müssen von jedem strikt befolgt werden. 16 Runden müssen auf den Beats gechantet werden und unsere Literatur muss gelesen werden und besprochen werden. Auf diese Weise sollte alles sehr nice gemacht werden. Sankirtan sollte in den Straßen ausgeübt werden und wo immer man sich versammelt. Und auf diese Weise sollte die Bewegung für Krishna-Bewusstsein sich entwickeln und für jedermanns Wohlergehen und Glück präsentiert werden. Macht es mit großem Enthusiasmus und sehr sorgfältig. In all unseren Aktivitäten müssen wir sehr offen sein, sodass niemand unsere Mission kritisieren kann. Alle
Verhaltensweisen müssen auf dem Standard des Vaishnavatums sein. Wir können uns nicht falsch, sorry, das ist nicht richtig. Wir müssen stets sehr offen sein auf Krishna-bewusste Weise. Dann wird Krishna erfreut sein und uns alle Möglichkeiten geben, die nötig sind in unserem ernsthaften Dienst. Nicht? Diese Vaishnava-Eigenschaften sind deswegen so wichtig, weil sie Krishna ins Herz des Gottgeweihten anziehen. So wie Krishna die guten Eigenschaften in irgendeinem Vaishnava sieht oder einer Vaishnavi, ist er angezogen und kommt ins Innere des Herzens hinein. Und wenn er sieht, wie diese Eigenschaften sich nicht entwickeln, ist er nicht präsent. So, ich fand es gestern so nice, wie Bhakta Erik uns ermutigt hat, die Dinge im richtigen Lichte zu sehen. Die bedingte Seele kann Krishna niemals zwingen. Sie kann aber Krishna anziehen durch das Entwickeln von Vaishnava-Eigenschaften. Yes. Gut. Ich denke, hiermit sind wir erstmal für diesen Rahmen durch. Wir werden als nächstes dann, wir müssen mal sehen, wie öffentlich die Vorlesungen sind. Wenn es eine Vorlesung im Devotee-Kreis ist, würde ich sehr gerne darüber sprechen, wie sich Gottgeweihte untereinander verhalten, nämlich in Bezug auf ihre Gottbrüder, in Bezug auf ihren spirituellen Meister, in Bezug auf den Schüler eines anderen spirituellen Meisters, in Bezug auf Sannyasis und so weiter und so fort. Weil diese Dinge sind einfach nicht bekannt in unserem wilden Westen, genannt Berlin. Dem wilden Berlin. So. Sind hierzu irgendwelche Fragen, die das Thema noch mehr beleuchten? Auch wie man sich Frauen gegenüber verhält. Sehr wichtig, wie man die Frauen als Mütter sieht. Oh, so schöne Sache. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Devotees. Ich merke hier gerade, wie man preacht. Wie man sich an heiligen Orten verhält. Wie man sich den Hunden in Vrindavan gegenüber verhält. Alles. Mit anderen Worten, das Leben eines Gottgeweihten ist sehr, wie soll ich mich ausdrücken, treffend. Es ist sehr wenn der Gottgeweihte weiß, wie er sich verhalten kann, dann macht er sehr schnell Fortschritte. Wenn er aber nicht weiß, wie das zu tun ist, wird es sehr schwierig für ihn sein. In diesem Zusammenhang gibt es ein interessantes Beispiel aus Afrika. Es gab dort ein Dorf, wo ständig große Kranke, wo die Menschen immer wieder krank wurden. Ja. Und man versuchte alles zu machen. Man flog Medizin ein, man brachte das Rote Kreuz wurde eingeladen. Aber die Leute wurden weiterhin immer wieder krank. Bis schließlich einer herausfand, weshalb. Sie urinierten neben dem Trinkwasser. Und so sind die Giftstoffe in das Trinkwasser reingekommen und deswegen sind sie immer wieder krank geworden. so auch in unserem hingebungsvollen Dienst müssen wir es vermeiden, einfach Grundprobleme, grundsätzliche Fehler, die müssen einfach vermieden werden. Sonst werden wir nie Attraktion zu Krishna entwickeln. Anziehung zu Krishna. So, wenn dann ist, glaube ich, alles klar. Guck mal, war die Vorruf. Wie bitte?
Die Vorlesung ist um 7
heute Abend, ja. Um 7 oder wann ist es normalerweise? Ich weiß nicht, wie der Plan ist. Ja.
Ansonsten ist es heute noch ein bisschen ungewiss, was wir tun während des Tages, weil das Wetter recht unbeständig ist. Es regnet.
Es war der Plan, Harinam zu machen.
Ja, heute. Wir müssen noch abwarten.
Ja. Sonst ja, irgendwann abends, nicht, wenn wir Zeit finden, wenn unser richtiger Plan es zulässt. Gut, dann danke. Hare Krishna.